Mein Depot schlägt den Weltmarkt in den vergangenen 2 Monaten deutlich und liegt seit Dezember trotzdem spürbar zurück. Der Grund für den Rückstand? Weniger Technologie und eine andere Risikostruktur. Für den jüngsten Rückenwind sorgten dagegen einige Aktien, die ich euch natürlich zeige. Zunächst werde ich aber aktiv. Meine Tabakaktien stehen auf Rekordniveau. Trotzdem reinvestiere ich die aufgelaufenen Dividenden in die aus meiner Sicht letzte wirklich günstige Aktie des Sektors. Auch beim DAX fließen die Dividenden zurück ins Depot. Die entsprechende Limit Order liegt bereits im Markt. Und dann war da plötzlich noch diese Luxusaktie, deren Uhr mich persönlich gerade ziemlich nervt und deren Kurs am Tag der Aufzeichnung einbrach. Da schlage ich dann doch mal zu, trotz weiterhin ambitionierter Bewertung. Chancen gibt es also einige, Risiken allerdings auch. Deswegen kommt zunächst der Risikohinweise vom Chief Economist von Scalable Capital, Christian Birühl.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und dann lege ich doch mal direkt los mit dem Depot-Update. Zunächst mal, wie üblich, der Standardüberblick, der dann auch der Wert ist, der auf der Kachel eingetragen wird, nämlich 422.017 Euro. 18.500 Euro liegen im Moment auf dem Tagesgeldkonto. 403.000 ist das Depot im Moment wert. Und da gehen wir dann jetzt auch mal rein. 403.000, das vielleicht auch noch zur Darstellung dessen, was in den letzten Monaten so passiert ist. Hier ist mal der Blick in die Insights-Funktion dargestellt, wo ihr nach Gesamtertrag und nach Portfoliowert das Ganze auch gehen könnt. Da ich aber sowohl einen Portfoliowert habe, als auch dann irgendwelche zusätzlichen Gelder, ist vielleicht immer wichtig, wie der Saldo eigentlich ist. Saldo ist im Moment, wie gesagt, diese 422.017 Euro. Das ist gegenüber dem letzten Portfolio-Update, was ich am 3.6. aufgenommen habe, ein Plus von 3,6%, ausgehend von den 407.511 Euro, die es damals eben waren. So, das ist der eine Prozentwert, der wichtig ist, 3,6, so seit dem 3.6. Das sind die letzten 2 Monate. Ansonsten habe ich nochmal nachgeguckt, wie hat sich das Ganze eigentlich seit dem 19.12. entwickelt. Da gab es auch ein Portfolio-Update mit einem entsprechenden Hinweis. 390.717 Euro waren es damals und seitdem hat sich das Depot um 8 Prozentpunkte nach oben entwickelt in der Gesamtentwicklung. Jetzt kenne ich euch ja gut genug und natürlich kommt sofort die Frage, ja, wie hat sich das denn über der Benchmark entwickelt? Und als Benchmark nehmen wir natürlich weiterhin den Scalable MSCI All Country World von Xtrackers, den ich ja hier auch im Depot drin habe und mit dem man das Ganze einfach mal vergleichen kann. Und was wir somit machen können, ist einfach mal zu gucken, ich habe vorhin gesagt 3.6. und jetzt können wir ja mit der Maus hier einfach mal rübergehen. 3.6. war dann ungefähr hier. Damals stand der ETF bei 11,68. Und wenn ich jetzt hier einfach nach rechts ziehe, dann könnt ihr sehen, dass der ETF seitdem plus minus null gemacht hat. Also 0,3% minus plus, vollkommen egal. Das Depot von mir in dieser Zeit 3,6% im Plus. Das hat gut funktioniert. Aber wenn ich Licht anzeige, dann muss ich auch Schatten anzeigen und erklären, wie schlimm, wie dramatisch das Ganze für mich ist. Und jetzt bin ich in der Jahresansicht vom ETF, bin schon auf dem 19.12., klicke da wieder mit der Maus auf den Chart, ziehe dann nach rechts und dann tut sich genau auch die Performance dieses ETF seitdem auf. So, und deswegen Schatten, weil hier sind 12,8% Performance, die dieser ETF seitdem gemacht hat. Mein Depot in diesem gleichen Zeitraum 8%, also 4,8% Punkte schlechter. Woran liegt sowas? Naja, meine Technikexponierung in diesem Depot ist bedeutend geringer. Und da gab es ja schon das ein oder andere Wertchen und die ein oder andere Gewichtung auch in einem solchen ETF, der dazu führt, dass da eine sehr starke Wertentwicklung trotzdem auch stattgefunden hat. Und vor dem Hintergrund tue ich mich auf Basis meines eigenen Vermögens mit dieser schwächeren Performance in diesem Zeitraum relativ leicht. Ich bin mit diesen 8% zufrieden. Wenn ihr sagt, ja, das ist alles doof, dann ist es ja an der Stelle in Ordnung. Dann gucken wir mal, wie wir in den Teilbereichen zusammen weiterkommen und inwieweit ihr in Teilbereichen diese Sachen dann für euch interessant, gut oder auch nicht so gut empfindet. Aber mir reichen 8% in so 7-8 Monaten, die wir jetzt seit dem 19.12. eben zurückblickend hinter uns haben. Und von daher bin ich damit einigermaßen okay. 12,8 wären mir auch lieber gewesen, aber das Portfoliorisiko, was ich auf Basis der Gewichtung von bestimmten Werten in diesem Depot sehe, ist eben so, dass ich mich mit der Allokation hier ganz wohl fühle und es ist ja dann auch nur ein Teil meiner Allokation. Da sind ja noch ein paar Werte, die in anderen Depots auch gehalten werden. Also das einfach mal zur Einordnung. 422.017 Euro ist der aktuelle Stand. 3,6% in den letzten 2 Monaten, 8% in den letzten 8 Monaten gegenüber 0,3% minus oder 12,8% beim Scalable MSCI All Country World.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Wir reden hier bei Echtgeld ja immer wieder über Megatrends und wie man sein Portfolio auch darauf ausrichten kann. Seit mehreren Jahren ist es aber gar nicht mehr so einfach möglich, sich bei den Pure Plays, bei den Treibern dieser Megatrends zu engagieren. Wer etwa gezielt am Wachstum der ganz großen KI-Pioniere wie OpenAI oder Anthropic teilhaben möchte, der sucht an der Börse erstmal vergeblich. Denn rund 85% der weltweiten Unternehmen sind in privater Hand und sie bleiben es immer länger. Genau diese Lücke schließt Scalable seit einem Jahr mit einem Private-Equity-Zugang für Privatanleger. Der Fonds mixt wachstumsstarke Tech-Investments mit echten Marktführern abseits des öffentlichen Kapitalmarkts. Da finden sich dann auch Private-Equity-Champions wie StepStone, Vinted oder Belron, die Muttergesellschaft von Carglass. Und passend zum einjährigen Jubiläum gibt es von Scalable jetzt 2 spannende News. Das KI-Schwergewicht Anthropic wurde erst kürzlich in das Portfolio des zugrunde liegenden BlackRock ELTIF aufgenommen, in dem ich übrigens auch selber investiert bin. Neben OpenAI bin ich durch die Anthropic-Aufnahme jetzt also gleich 2-mal direkt an der primären KI-Wertschöpfung beteiligt, und zwar vor einem potenziellen IPO. Außerdem gibt es bei Scalable gerade eine Jubiläumsaktion. Sie zahlen euch aktuell einen Bonus von 1% auf euer nächstes Private Equity Investment. Völlig egal, ob ihr das als Erstinvestment tätigt oder eine bestehende Position aufstockt. Die Aktion läuft noch bis zum 31. August 2026. Der Zugang zu diesen exklusiven Co-Investments von führenden Private Equity Firmen startet ab einer Mindestanlage von 10.000 Euro. Danach könnt ihr das Ganze auch ganz entspannt über Sparpläne weiterlaufen lassen. Wenn ihr also euer Portfolio abseits des klassischen Aktienmarktes diversifizieren wollt und auch bei den echten KI-Treibern der Zukunft schon vor dem Börsengang mit am Tisch sitzen wollt, dann schaut euch das Ganze mal an. Den Link findet ihr in den Shownotes und Achtung, Disclaimer auch hier, es gelten Teilnahmebedingungen, Kapitalanlagen bergen Risiken, es bestehen Liquiditätsbeschränkungen, bitte beachte die spezifischen Produktinformationen. Die Teilnahmebedingungen findest du unter www.scalable.capital. Weiter geht's mit Echtgeld TV.
ETF. Zweiter Schwerpunkt im Depot-Update: Tabak. Tabakdepot notiert zum ersten Mal seit Anlage bei über 68.000 Euro, 68.200, 300, vorhin waren es auch mal nochmal 67.800, ist der aktuelle Wert. Mittlerweile ein Plus von 65% seit Kauf. Es gab ja diverse Transaktionen, die ich da durchgeführt habe. Inner Philip Morris, inner British American Tobacco, inner Japan Tobacco, inner Altria und inner Imperial Brands. Hier in dieser Ansicht ist die stärkste Performance abgebildet. Also aus der Reihenfolge ablesbar, Philip Morris aktuell die Aktie mit einem Anteil von 12.000 knapp 400 Euro im Tabakdepot, aber mit 108% Performance über die Käufe, ist eben auch weiterhin die höchst bewertete Tabakaktie. Mittlerweile auch ganz gut mit dabei bei der Bewertung ist Japan Tobacco, die drittstärkste Position ist, wobei sich das ja im Sekundenbruchteil verschieben kann. Als Podcast-Zuhörer seht ihr das gerade nicht. British American Tobacco ist 68,6% vorne. Japan Tobacco ist 68,06% vorne. Also von daher, die liegen sehr, sehr eng beieinander. Hinten dran sind Altria auf der einen Seite mit 52% Performance knapp. Auch die kleinste Position, 11.600 Euro. Und Imperial Brands mit 42% Kursplus seit den diversen Käufen. Was ihr jetzt in der Übersicht sehen könnt als Videozuschauer und was ich den Podcast-Zuhörern auch an den Teilbereichen dann eben nacherzählen werde, ist die Übersicht aus Guru-Fokus, eine Schnellübersicht, wie aktuell eigentlich das Forward-KGV beispielsweise aussieht. Also da haben wir 13 bei Altria, 12,9 bei British American, 7,8 bei Imperial Brands, Japan Tobacco mit 18,8 und Philip Morris International dann ganz vorne mit dabei mit 23. Wir haben schon diverse Male über die Gründe, warum Philip Morris so hoch vom Kapitalmarkt bewertet wird, gesprochen. Bei mir führt es weiterhin in diesem Konvolut von Aktien dazu, dass ich sage, ich freue mich darüber, dass die Aktie die performancestärkste ist. Ich verstehe es ehrlicherweise nicht so ganz. Ich verstehe, dass sie für die Zukunft sich am besten aufgestellt sehen und auch in Teilbereichen von anderen so gesehen werden. Aber wenn wir jetzt mal hier auf die Zukunftsaussichten schauen, dann fällt eben schon auf, dass Japan Tobacco beispielsweise mit 14,1% Wachstum in den nächsten 3 Jahren sogar noch ein Stück stärker eingeschätzt wird als eine Philip Morris. Direkt hinter einer Philip Morris notiert aber mit 8,4% erwartetem Wachstum in den nächsten 3 Jahren eine Imperial Brands, die auf Basis dieser Schätzungen dann in 3 Jahren mit einem Kursgewinnverhältnis auf Basis des jetzigen Kurses natürlich von 6,6 notieren würde, während Altria, British American Tobacco so bei 11,12 notierten, Japan Tobacco bei 14 und eine Philip Morris trotz des Wachstums immer noch bei einem 19er KGV notieren würde. Also aus meiner Sicht einigermaßen lohnend, ja, vielleicht auch mal einen kurzen Blick auf die Altria zu werfen. Aber da sage ich im Moment ganz klar, es gibt hier in dieser Übersicht relativ deutlich erkennbar ein stärkeres Wachstumspotenzial bei Imperial Brands und gleichzeitig eine deutlich schwächere Bewert oder günstigere Bewertung, so dass ich diesen Blick auf die Aktie so kurz halten werde, dass ich ihn dann eben auch einfach ausblende und mich mal wieder Imperial Brands zuwende. Und warum rede ich überhaupt über Imperial Brands? Ganz einfach. Es gab ja Dividenden. In den zurückliegenden Monaten seit meiner letzten Anpassung im Tabakdepot gab es 607,08 € an Dividenden, die zugeflossen sind. Und da ich im Moment weiterhin sage, Imperial Brands ist die aus meiner Sicht attraktivste dieser 5 Aktien und ist auch nicht die größte Position im Depot, das British American Tobacco, sage ich hier, naja, dann packe ich diese 607 € doch einfach wieder in diese Aktie rein, erhöhe damit nochmal die Position. Und zwar erhöhe ich diese Position um 18 Stücke. Dann ein Gegenwert von 616,32 €, also ein Schnaps über der Dividende oder über den Dividenden, die mir in den letzten Wochen und Monaten zugeflossen sind. Auf dann müssten es, glaube ich, 428 Aktien sein, können wir uns gleich nochmal angucken. Ich eier jetzt hier nicht rum mit irgendwie mit dem Limit. Ich will die Order ausgeführt haben und den Wert in der jetzt erhöhten Gewichtung, in der nochmal erhöhten Gewichtung im Depot. Will ich ansonsten noch dazu sagen, dass das, was ihr eben schon kurz sehen konntet, nämlich die Schätzungen von oder auf, sind ja nicht von Guru Fokus, aber sind auf Guru Fokus, im Moment weiterhin, wie auch vor 2 Monaten, nicht mehr von 3,89 in Euro gerechnet, sondern von 3,87 Euro ausgehen. Und bezogen darauf habe ich eben gesagt, bei diesem Unternehmen ist für mich ein faires KGV, wäre ein 12er KGV, dann müsste die Aktie bei 46 € stehen. Ein preiswertes KGV liegt bei mir vor, wenn ich von 10 rede, das wären 39 €, also da ist die Aktie auch noch ein Stück weit entfernt. Und naja, Die Kategorie billig würde sie erreichen und anticken, wenn das KGV bei 8 wäre. Da ist sie jetzt also leicht drüber, aber damit komme ich einigermaßen gut klar, dass man hier jetzt mit einem KGV von um die 9 einsteigt, bezogen auf den für 2026, und zwar im September 2026, Ende des Geschäftsjahres, erwarteten Gewinn. Wenn man jetzt ein bisschen weiter schaut, und die Möglichkeit habt ihr als Videozuschauer ja auch, dann ist der Gewinn pro Aktie eben in 27 bei 4,22, in 28 bei 4,61 und in 29 bei 5,22 erwartet. Ja klar, da muss auch Imperial Brands das eine oder andere noch tun, den einen oder anderen da von den eigenen Produkten, die ja alles andere als gesund sind, überzeugen. Aber hier bin ich persönlich weiterhin zuversichtlich, dass das gelingt und dass dann auch die Maßnahmen, die wir beim letzten und auch beim vorletzten Mal zu dem Unternehmen besprochen haben, greifen. Da ich das Unternehmen das letzte Mal, wenn ich es richtig in den Aufzeichnungen gesehen habe, Ende April besprochen habe, Ende Mai aber dann die Halbjahresergebnisse fürs erste Fiskalhalbjahr 2026 herauskam, hier noch der Hinweis, dass der Tabakumsatz positiv ist, sowohl auf Basis konstanter Währungskurse gerechnet und auch auf berichtigter Ebene. Tabakumsätze konnten 1,5% zulegen, die neueren Produkte mit 7,5% und mit einem zweistelligen Wachstum dann eben auch in Europa. Beim Betriebsergebnis ist man dann relativ stabil unterwegs. Also das ist kein Unternehmen, was eine besondere Dynamik hat. Aber darum, wenn ihr euch zurückerinnert, ging es mir ja auch gar nicht. Ich wollte einfach mal genau so einen Dividendenklumpen im Depot haben, als ich diese Werte angefangen habe zu kaufen, und bin damit, so wie es sich entwickelt, eben auch sehr zufrieden. Und wenn solche Unternehmen euch zu langweilig sind, dann ist das vollkommen okay. Dann habt ihr diesen Teil höchstwahrscheinlich übersprungen. Aber bei mir ist es eben weiterhin so, ich finde es gar nicht so langweilig. Hier sind schöne Dividendenrenditen mit dabei. Dazu kommen, dass viele dieser Unternehmen Aktien zurückkaufen. Von daher eine sich vermindernde Anzahl von Aktien den gleichen oder sogar leicht steigenden Gewinn gelegentlich gegenüberstehen. Und dadurch, dass es weniger Aktien sind, steigt dann der Gewinn pro Aktie auch noch ein bisschen stärker. Ein Zusatzeffekt, der ganz gut tut. Und bei den Bewertungen, hier im Durchschnitt bei 12 im da muss ich dann eben einfach sagen, der Sektor ist immer noch okay bewertet. Also die günstigsten Preise, die gab es eben so in der zweiten und dritten Kaufphase, die hier stattgefunden hat. Aber es ist trotzdem noch attraktiv und ich fühle mich mit dieser Position, mit dieser Gesamtposition an Tabakaktien eben nicht nur Imperial Brands, sondern auch den vier anderen Werten wohl und freue mich auf eure Hinweise, welche Aktie ihr von diesen fünfen im Moment für am interessantesten haltet. Und ansonsten gibt es das nächste Update, wenn wieder genug Dividende da ist und wenn es ansonsten einfach mal wieder reif ist. Da ich euch vorhin eben die Performance seit Kauf gezeigt habe, eben auch nochmal der Hinweis, dass man hier eben auch andere Unterschiede sieht. Also in den letzten 12 Monaten dreht sich dann die Reihenfolge so ein bisschen um. Da ist Philip Morris mit 30% Kurszuwachs nur noch in Anführungsstrichen im Mittelfeld. Hier fällt schon auf, dass Imperial Brands einfach deutlich performance-technisch hinten dran liegt. Und ja, da könnt ihr euch einfach selber eure eigenen Gedanken zu machen, hier auf Year-to-Date-Ebene dann sogar ein Minus, aber dadurch dann eben auch bei gleichbleibenden Erwartungshaltungen attraktiver vom Preis bewertet. Ja, und in der Ein-Monats-Sichtweise, da kannst du dann mal schnell ein bisschen durcheinander gehen, aber das findet ihr dann selber bei euch im Scalable-Depot am besten heraus. Quasi als Gegenposition zu den Tabak-Investments habe ich eine zweite Unterdepot-Gruppe quasi aufgemacht, nämlich Gesundheitsaktien. Wir hatten es ja schon mal in einer der vergangenen Sendungen. Wenn man gesund ist, hat man ganz, ganz viele Probleme. Wenn man nicht gesund ist, hat man nur eins. Und darum geht es natürlich auch bei den Unternehmen, die insbesondere in den ETFs, in die ich hier investiere, enthalten sind der X-Trackers MSCI World Healthcare und der MSCI Europe Healthcare, um mal wieder ein hohes US-Gewicht auszugleichen und als, nennen wir es mal, etwas modernere Ergänzung kommt noch dazu der FunEgg Medical Robotics, der genau wie die anderen zwei ETFs in einem Sparplan bespart wird. Hier also 900, 450 und 150, 1500 Euro, die da jeden Monat reingingen. Begonnen hat das Ganze mit jeweils einzelnen Startorders in diesen Positionen. Und Zielsetzung ist es, bis Ende des Jahres dann so im Bereich 40, 41, 42, ich habe einen Wert genannt, glaube ich, in der Sendung, dann investiert zu haben, damit man zumindest vom Anfangsinvestment eine Vergleichbarkeit mit den Tabakwerten hingestellt hat. Wobei man fairerweise natürlich auch sagen muss, die liegen ja jetzt schon ein paar 10.000 Euro vorne durch die positive Entwicklung, die sie genommen haben. Also da muss ich mal gucken, ob ich auch von der Gewichtung her mich in den nächsten Monaten, dann im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr darum bemühe, dass ich die Größe der Gesundheitsposition äquivalent zu der im Tabakteil gestalte. Und also grundsätzlich, der Sektor ist auf jeden Fall sehr, sehr zukunftsfähig, denn Menschen werden älter, Menschen haben Krankheiten, die Medizin entwickelt sich dramatisch positiv weiter. Hat natürlich auch mitunter dramatische Einflüsse auf dann Gesellschaftssysteme über die Versicherungsleistung. Das erleben wir ja auch in nicht dramatischer, aber zumindest mal in angespannter Form in Deutschland. Und es ist bei dem Thema eben nicht so ganz einfach, zwischen dem, worum es geht, zu unterscheiden und dann eben auch sich darüber klar zu werden, dass das bei den Aktien natürlich auch mit einer Gewinnerzielungsabsicht einhergeht. Und man kann da im Grunde genommen nur hoffen, dass so dieses Miteinander Gesundheit und Kapitalmarkteffizienz einigermaßen Hand in Hand gehen können. Aber grundsätzlich tun die Unternehmen hier etwas für uns, wohingegen man ehrlicherweise ja bei den Tabakunternehmen sagen muss, also richtig etwas für uns tun sie nicht. Aber trotzdem sind die Renditen, die man damit erzielen kann, sehr attraktiv. Und beim Rauchen ist es ja für mich bei dieser ethischen Einschränkung, es ist ja nichts Gesundes, immer noch so, wenn jemand raucht, dann entscheidet er das für sich selber. Und so wie wir in Deutschland im Moment aufgestellt sind, ist dieses Thema Passivrauchen, was sicherlich in der Vergangenheit auch ein Thema war, im Moment ja weitestgehend aus meiner Sicht und Wahrnehmung obsolet gewesen. Hier auf jeden Fall die Gesundheitsposition. Eine Novo Nordisk ist auch mit dabei. Zu der Aktie komme ich im weiteren Verlauf wahrscheinlich nochmal kurz, wenn die Zeit reicht. Aber hier als Übersicht zunächst mal 14.600 Euro, die im Moment in dem weltweiten ETF investiert sind, im weltweiten Gesundheits-ETF. Da kommen nochmal 7.000 dazu, die im Europe Healthcare investiert sind und mittlerweile 2.200. Aber kleinste Position in dieser Aufbereitung ist der FunEgg Medical Robotics and Bionic Engineering ETF. Langer Name, sind auch viele Werte drin. Aber es geht vor allen Dingen da um die neueren Themen. Man kann also sagen, Gesundheit läuft, die Positionen liegen zum großen Teil im Plus. Eine Sache läuft aber nicht mehr. Und damit sind wir beim vierten Thema dieser Sendung. Relativ kurz und knackig, TrueBridge, die läuft nicht mehr. Und das hat einen relativ positiven Grund, denn TrueBridge ist übernommen worden und die Transaktion ist da auch schon abgewickelt worden. Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist eine am 23. April vereinbarte Übernahme von TrueBridge durch Inventurous Knowledge Solutions, kurz IKS Health. Hier sollten die Aktionäre von TrueBridge pro Aktie $26.25 in bar erhalten. Und dieser Übernahme haben die Aktionäre am 7. Juli 2026 zugestimmt. Diese gesamte Transaktion sieht jetzt also in dieser Übersicht mit einer Ausgabe von 1.200 Euro für die Aktien und einer Gutschrift von 2.609 Euro recht gut aus. Also war auf jeden Fall ein positives Investment. bei der Abrechnung und den Folgen dieser Abrechnung, da werde ich demnächst nochmal ein kleines Update auch mit dem Julius von Scalable machen. Wenn der hier zu Gast sein wird, dann müssen wir ganz kurz auch noch über dieses TrueBridge-Thema reden. Aber dafür geduldet euch einfach so 2-3 Wochen. Wenn ihr mit dabei wart, dann ist die Transaktion sowieso abgeschlossen und ihr habt im Moment deutlich mehr als 100% Kursgewinn damit gemacht. Und wenn ihr da nicht mit dabei war, dann ist es für euch auch nicht so interessant. Deswegen werden wir das in dem Gespräch relativ ans Ende setzen. Aber ich glaube, bei der Übernahme ist nochmal das ein oder andere interessant zu beobachten. Und genauso werde ich mich auch nochmal bemühen von Christian Schmidt, auf den diese Vorstellung und der Kauf bei mir dann ja zurückzuführen war und ist, nochmal was dazu sagt. Und naja, jetzt ist ja ein Investment von Christian aus dem Depot hier rausgefallen. Vielleicht hat er auch eine neue Idee, was für euch und für mich ein geeignetes nächstes Investment darstellen würde. Das hier hat ja ganz gut funktioniert.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung.
Wir reden hier bei EchtGTV ja immer wieder über den Zinseszinseffekt. Aber der funktioniert nur, wenn die ausgeschütteten Dividenden auch direkt weiterarbeiten und nicht erst Wochen oder Monate lang auf dem Verrechnungskonto herumliegen. Aber manchmal ist es im Leben ja so, dass man etwas anderes dem Prüfen eines Dividendeneingangs vorzieht. Für einige schwer vorstellbar, aber glaubt mir, es ist so. Oder es wird irgendwann so sein. Wirklich. Und für die Freunde des Müßiggangs oder auch einfach für die an Komfort Interessierten gibt es jetzt den Autopiloten für Dividenden. Bei Scalable heißt das DRIPS, Dividend Reinvestment Plans. Damit werden eure Ausschüttungen aus sparplanfähigen Aktien und ETF ab sofort vollautomatisch und gebührenfrei wieder genau in die Aktie oder den ETF investiert, die sie ausgeschüttet hat. Dabei kauft Scalable für euch auch Bruchstücke, sodass wirklich jeder Cent sofort die nächste Runde im Zinseszinskarussell dreht. Einmal im Portfolio, bei Einstellung und Dividenden reinvestieren, den Schalter umlegen, fertig. Und wenn ihr genau das nicht anschauen könnt, dann habt ihr wohl noch kein Konto bei Scalable und verzichtet auf knapp 4.500 verfügbare Aktiensparpläne. Ein Tagesgeldkonto mit aktuell 2,5% Zinsen, dem Reinvestieren von Dividenden und vielem mehr. Vielleicht ist das ja ein guter Zeitpunkt, diesen Verzicht mal zu überdenken.
Weiter geht's mit EchtGeldTV.
Als nächstes der Blick auf den DAX. Ich nehme die Sendung ja auf am 29.07. um jetzt 17.38 Uhr und die aktuelle Indikation von der BNP Paribas auf den DAX ist aktuell 25.456. Mein DAX-Portfolio, was ich hier aufgebaut habe, meine DAX-Investments, die ich ja in der Summe am DAX-Stand ausgerichtet habe, steht jetzt bei 25.700, also eine mini kleine Outperformance. Außerdem, zur mini-kleinen Outperformance kommt noch eine klitzekleinigkeit dazu. Der DAX ist ja ein Performance-Index, wo Dividenden angerechnet werden. Ich hingegen bekomme diese Dividenden nach Steuerabzug ausgezahlt und das waren in den letzten Monaten, also seit der Anpassung von Adidas, meinem letzten Kauf im DAX-Bereich, immerhin 522 Euro, die da neu mit dazugekommen sind. Und die werde ich vor diesem Hintergrund dann eben heute auch investieren. Denn was der DAX ohne Steuerzahlung macht, kann ich ja mit Steuerzahlung machen. Und wenn da jetzt noch 522 Euro dazukommen, dann sieht's eben noch ein ganzes Stück besser aus als die Entwicklung des Index selber. 10 Werte sind mit dabei. Vielleicht auch hier mal einfach zur Darstellung. Seit Jahresbeginn hat der DAX um 3,8% zugelegt. Und wir können uns jetzt mal 2 Sachen beim DAX genauer angucken. Nämlich einmal die Performance seit Jahresbeginn, knappe 4%. 3,8% runden wir einfach mal auf. Dafür runden wir die Einjahresperformance von 5,2% einfach mal ab. Also in den letzten 12 Monaten hat der DAX 5% an Wert zugenommen und zweitens seit Jahresbeginn ungefähr 4%. Und wenn wir uns dann anschauen, wie die einzelnen Positionen in der gleichen Zeitspanne sich entwickelt haben, dann kann man hier schon erkennen, okay, da gibt's eine Grützenaktie, das ist die Porsche Automobil Holding, die mit 27% einfach mal nicht so richtig gut aussieht. Aber es gibt natürlich auch starke Performer wie eine BASF, wie eine Merck, wie eine Siemens. Und es gibt natürlich die Aktie, die dann obendrein auch noch am größten ist, Mit 22% seit Jahresanfang liegt die DRL einfach auf einem sehr, sehr guten Weg. Und bei der DRL immer wieder die Erinnerung. Ich hatte sie, glaube ich, einmal aufgestockt, auch mit dem Hinweis, dass ich persönlich sehr, sehr stark daran glaube, dass die DRL ein Wahnsinnsprofiteur von Robotik und von KI sein wird. Was ich im Moment über das Unternehmen auf der Mitarbeiterebene höre, liest sich dann nicht ganz so angenehm. Das hat schon mitunter ausbeuterische Tendenzen, wie mit bestimmten Austrägern umgegangen wird. Aber man muss sich auch vergegenwärtigen, dass ein Großteil dieser Jobs mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr so lange Bestand haben werden. In den nächsten 3 bis 5 Jahren werden Roboter verstärkt Einzug erhalten und die werden eben keine Rückenprobleme haben. Die können auch um 21.30 Uhr, wenn ihr dann wieder zu Hause seid, die Sachen zustellen, sie euch nach oben tragen, ohne dass es ein Problem sein wird. Diese Sachen kommen, wenn sie euch im Moment noch wie fantastische Zukunftsmusik erscheint, dann ist das für mich auch der nächste Reminder, mal wieder Lars Thomsen einzuladen und ihn hier von seiner letzten China-Reise berichten zu lassen, was er da alles gesehen hat. Und die chinesischen Unternehmen sind im Moment brutal auf der Suche, auch nach Partnern in Deutschland, um sich mit denen da zusammenzutun. Aus meiner Sicht die DRL ein ganz, ganz großer, possibler Profiteur davon. Und wenn wir uns jetzt mal hier in der Umschaltung auch die Einjahresperformance anschauen, dann unterstreicht dass das Bild, 40% konnte die Aktie in den letzten 12 Monaten zulegen. Und so wird es natürlich auch erklärbarer, warum es gelingt, den DAX hier auch zu performen, weil dieser Pick sich beispielsweise schon sehr, sehr gut gelohnt hat. Aber auch in den letzten 12 Monaten Siemens, Merck mit 20% bzw. 28% Kursplus. Wenn wir uns die Schattenseite angucken, auch das gehört ja dazu, fällt wieder mal die Automobilindustrie ab, wo heute Morgen, man weiß ja gar nicht mehr, wann die negativen Nachrichten immer so kommen, aber ich meine, dass ich heute Morgen eine Nachricht aus München gelesen habe, also die Nachricht kam aus Düsseldorf, weil sie vom Handelsblatt war, mit einer Information aus München, dass nämlich BMW auch wieder die nächsten 8.000 Jobs abbauen will. Also in diesem Bereich stehen die Zeichen gerade nicht auf Sturm, aber hier bin ich mit den Familien Porsche und Piëch zusammen investiert und glaube persönlich daran, bin aber auch nicht bereit, diesen Glauben jetzt mit einem stärkeren Investment zu untermauern, dass die Porsche Automobilholding und weite Teile der dort gehaltenen Konzerne und Unternehmen diese Krise und diese komplette Umorientierung, die möglicherweise auch mit produkttechnischer Umorientierung einhergeht, überstehen werden. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal seit Kauf auch angucken, da gehen natürlich auch die unterschiedlichen Zeitpunkte in irgendeiner Form rein, dann ist der ganz, ganz klare Spitzenreiter eben eine Siemens-Aktie, die seit dem Kauf im Echtgelddepot um 281% zugenommen hat. Eine Münchner Rück hat um 133% zulegen können, eine Talangs um 86, die ist ja mein Derivat für die Hannover Rück, die ich selber nicht gekauft habe, sondern da bin ich den Umweg über die Talangs-Aktie gegangen und naja, dann eben noch Fresenius mit 71% eben auch sehr, sehr schön vorne. Und hier werden dann die Verlustbringer schon geringer. Eine Merck ist immer noch eine Aktie, die leicht im Minus ist, sich jetzt aber auch wieder berappelt hat. Ja, und dann kommen wir zu einer Aktie, die eben am kleinsten ist. Die kleinste Position im DAX-Depot bei meinen DAX-Investments, die im Moment bei 25.700 Euro notieren, ist mit 915 Euro und eben einem Abschlag von 10% auf das Ausgangsinvestment, die Henkel. Und das werde ich jetzt eben ein Stück weit ändern. Die Aktie notiert bei 76,27 Euro. Wir werden es dann gleich in der Kaufmaske auch nochmal ganz deutlich sehen. Ich klicke jetzt einfach mal bei den 76,40 Euro, was der aktuelle Briefkurs ist, drauf. Verdeutliche mir mal wieder oder vergegenwärtige mir mal wieder, was ich im Moment eigentlich so für Möglichkeiten zum Ordern habe. Guck mir vielleicht vor dem Hintergrund dann auch, das kann man dann auch mal machen, wenn man hier sieht, dass so ein Spread jetzt nachbörslich, ich bin ja jetzt in der Zeit, wo Xetra schon Schluss hat, wo man sich angucken kann, in welcher Bandbreite so eine Aktie eigentlich an so einem Tag hin und her schwankt. Also hier der Höchstkurs bei knapp 77 Euro, der niedrigste Kurs, und auch das kann man sich ja wieder anzeigen lassen, ausgehend vom Höchstkurs bei 76,94 hier in dieser grafischen Darstellung hin zum Niedrigstkurs 75,49 €. Also eine Bandbreite von knapp 2%. Und das kann man ja auch für sich nutzen, weil ich muss ja jetzt nicht zu diesem entsprechenden Kurs kaufen, sondern ich kann ja auch Folgendes machen. Zunächst mal sollte ich vielleicht Folgendes machen, indem ich schnell Scalable mal rechnen lassen. Was bedeutet das eigentlich, wenn ich meine 522 Euro, so viele Warns, Aktien kaufe? Hier ist es mir, hier bleibe ich ein bisschen, würde ich ein bisschen drunter bleiben. Deswegen mache ich das mal anders. Ich kaufe nicht 6 Aktien, ich kaufe 7 Aktien. Dann bin ich nicht bei 522 Euro, sondern bei 534. Aber ich will ja auch gar nicht zu dem aktuellen Kurs kaufen, sondern ich kann ja hier auch sagen, ich füge mal ein Limit hinzu und ich habe es ja nicht an der Stelle besonders eilig. Ich kann jetzt mal gucken, so 75. 75, dafür werde ich es nicht so schnell kriegen. Heute war der niedrigste Kurs hier, sagen wir mal 75. Dann bin ich einen guten Döner. Ja, den gönnt er mir da an der Stelle vielleicht, dass ich den oben drauf packe beim geschätzten Ordervolumen. 530,25 wäre das. Das Limit ist jetzt drin. Im Moment ist die Ausführungswahrscheinlichkeit bei unter 1% innerhalb der nächsten Stunde. Aber die nächste Stunde interessiert mich ja gar nicht so sehr. Ich habe ja 1-2 Wochen Zeit und wenn die Order dann nicht ausgeführt ist, dann weiß ich eben immer noch, dass ich im Bereich 522 Euro zum Reinvestieren bereithalte. Und die Henkel-Aktie wird es mir jetzt nicht antun, dass sie auf einmal anfängt, 10 oder 20% zu steigen. Also von daher, Order hinterlegen. Der Spread war mir jetzt an dieser Stelle ein bisschen zu groß. Und vor dem Hintergrund sage ich dann eben einfach, 75 bin ich bereit zu bezahlen. Meine Dividenden, die ich bekommen habe, die Kosten für einen Döner obendrauf. Und zack, sollte ich den Bestand nochmal von Henkel um ja knapp die Hälfte dann eben auch aufgestockt haben. Und grundsätzlich ist es bei dem Unternehmen eben so, dass es sehr moderat bewertet ist. Hier mal die Einblendung gleich wieder, wie üblich auf Guru Focus. Geschäftsjahr 26 werden erwartet 5,50 Euro Gewinn pro Aktie. Der soll bis 2028 dann auf 6,12 Euro steigen und bis Ende 2030 dann auf 7 Euro knapp. Dann wäre das KGV bei ungefähr 11, aber es ist das 2030er KGV. Und ich gucke mir das Ganze natürlich auf Basis des 2026er KGVs an, wo die Konfidenz und wo die Treffsicherheit deutlich drüber liegen sollte. Ich blende euch zusätzlich auch noch den Verlauf des Kursgewinnverhältnisses ein, wo ihr von 2010 an sehen könnt, dass mit 18 in die 10er Jahre gestartet wurde, dass es dann eine Phase gab, wo das Kursgewinnverhältnis mal so im Bereich 21, 20 war, dann wieder zurückgegangen ist auf 19, auf 16, auf 17. Und ich habe für mich einfach so gesagt, wenn ich mir das so angucke und dann eben auch vergegenwärtige, dass ich bei Aktien, die ja in einem ESG-Umfeld, was nicht ganz so positiv ist, die Tabakunternehmen nämlich, im Grunde genommen auch eigentlich relativ verlässlich agieren, ist es hier eben so, dass ein Unternehmen wie Henkel nicht negativ ESG betroffen sind. Deswegen Multiples ein Stück höher. Wir haben ja hier ein Unternehmen, was im Konsumgüterbereich tätig ist, was zum einen eben, wo es um Klebstoffe geht, wo es zum anderen vor allen Dingen um Waschmittel geht. Das ein oder andere Henkel-Produkt habt ihr sicherlich auch zu Hause. Und wo ich eben sage, okay, ein okayes KGV wäre bei dem Unternehmen aus meiner Sicht ein 18er KGV. Das war in der Vergangenheit eigentlich viel erreicht, gelegentlich überschritten. Sicherlich war in den letzten Jahren bei Henkel die Situation auch so, dass das Unternehmen etwas wachstumsschwach und mitunter auch etwas zu dynamisch und wechselhaft gemanagt wurde. Das scheint jetzt ein bisschen ruhiger zu werden. Sie haben da ihren klaren Kurs. Und aus meiner Perspektive ist ein 18er KGV eben okay. Das würde bedeuten, dass man im Moment so 99 Euro bezahlen könnte. Aber wir wollen ja eigentlich ein bisschen günstiger einsteigen. Und für mich preiswertes KGV ist eben bei 15. Das wären immer noch 82,50 Euro. Und billig habe ich mir auch nochmal angeguckt. Das wäre dann ein 12er KGV und würde bedeuten 66 Euro. Das werden wir jetzt nicht schaffen, für 66 Euro zu kaufen. Zumindest gehe ich nicht davon aus. Denn wenn der Kurs dahin läuft, dann bin ich auf jeden Fall schon bei 75 wieder mit dabei. Und bei 66 müsste ich mir dann angucken, will ich diese Position nochmal aufstocken. Aber hier jetzt eben 7 Aktien im Nachkauf auf Basis eines insgesamt preiswert und attraktiv bewertet erscheinenden Unternehmens. Und eure Kommentare dazu. Auch gerne mal mit dem Hinweis, welche Aktie fehlt aus der DAX-Liga, würde ich mich sehr darüber freuen. Ein Wort an der Stelle zu einer Aktie, die ich da sehr gerne drin gesehen hätte, aber da ist dann immer auch ein bisschen der Fluch, dass man nur zu bestimmten Zeiten aufnimmt und die letzten, und ich mir vielleicht mal angewöhnen muss, dann einfach auch eine dynamische Sendung dazwischen zu packen, weil ihr erinnert euch daran, dass ich eine SAP bei jenseits 240 zum Verkauf gegeben habe. Und unterhalb von 140, insbesondere unterhalb von 135, fand ich sie wirklich sehr attraktiv. Aber dann kam die Rückreise aus Italien, dann kam die erste Arbeitswoche hier, dann kam irgendwann die Zahlen, die ich nicht so auf dem Zettel hatte. Und zack, stand die Aktie auf einmal bei 160. Ich hoffe, sie kommt nochmal ein bisschen zurück, weil bei einer SAP dürfte sich etwas ins Bewusstsein der Investoren reingraben, dass sicherlich KI in der Lage sein wird, viele Dinge zu ersetzen. Aber diese tiefen Integration, wie sie bei SAP notwendig ist, zu erreichen, das ist dann doch nicht so ohne weiteres möglich. Ich glaube, ich weiß nicht, aber ich treffe mich am Wochenende jetzt mit einem ehemaligen SAP-Berater. Ich glaube, dass SAP deutlich fester in Unternehmen integriert ist als verschiedene andere Softwarelösungen, die man leichter auswechseln kann. Und die KI-Lösungen, die werden von SAP selber angeboten werden, mit denen man dann auf einmal bestimmte Arbeiten ja vielleicht doch mal richtig einfach machen kann. Und vielleicht kann der Timo Pache, der Chefredakteur von Kapital, der in unserem langen Podcast über SAP, könnt ihr euch anhören, bei Aktien fürs Leben auf Kapital darüber gesprochen hat, wie schwer, ja, und wie nervig es für ihn ist, eine Reisekostenabrechnung über SAP zu machen. Vielleicht kommt der ja dann irgendwann auch in den Genuss, dass er das einfach hinbekommt. Und vielleicht komm ich auch in den Genuss, dass SAP so einfach verständlich wird, dass selbst ich in der Lage bin, das bei mir in den Unternehmen einzuführen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich sinnvoll ist. Ich glaube ehrlicherweise nicht, aber zumindest dahin soll ja die Reise gehen. Und KI wird da einiges besser und verständlicher machen. Aber ich gehe eben auch davon aus, dass die Unternehmen das selber machen werden. Von daher, SAP bleibt beim DAX-Investment natürlich auf der Watchlist, genauso wie der ein oder andere Austausch. Und das DAX-Update, das richtige DAX-Update in ein, zwei Folgen, kommt hoffentlich im August oder im September. Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein. Und dann komme ich zum Abschluss noch zu einem kleinen Schnelldurchlauf, und zwar einem Schnelldurchlauf von Aktien, die dazu beigetragen haben, dass die letzten 2 Monate im Echtgeld-TV-Depot insgesamt besser gelaufen sind als im breiten, jetzt durch den Scalable ETF dargestellten Markt. Eine Aktie davon ist PayPal, wo man aber fairerweise auch sagen muss, mit der liege ich trotzdem noch im Scalable Depot 6,1% hinten, 39% ging es aber trotzdem seit dem 3.6. nach oben. Das hat damit zu tun, dass der Titel einfach mal auch brutal ausgebombt war und irgendwelche anderen Leute. Ich habe auch noch mal in einem niedrigeren Niveau privat dazu gekauft und bin jetzt in einem anderen Depot mit meiner zweitgrößten Depotposition, die PayPal inzwischen ist, da bereits im Plus. Habe mich ehrlicherweise aber jetzt hier auch nicht so exponieren wollen bei PayPal und deswegen bei Echtgeld TV diesen Nachkauf nicht durchgeführt. Da ist dann eben manchmal die persönliche Risikobereitschaft gegenüber der öffentlichen Risikobereitschaft differierend. Nichtsdestotrotz, Aktie 39% zugelegt infolge von ausgebombter Titel. Schnäppchenjäger kommen rein, aber dann eben auch übertreffende Umsatz- und Ergebniserwartungen, die wurden gestern gerade vermeldet. Eine erhöhte Prognose für ein bereinigtes Jahresergebnis, was auf dann 5,38 € Ergebnis pro Aktie rausläuft. Hier sind es natürlich dann die Euro-Angabe, also müssen wir hier eben auch noch sagen, die Aktie steht eben dann in Dollar ein Stück weit höher, irgendwo so im Bereich 58, 60 US-Dollar. Trotzdem immer noch ein sehr, sehr günstiges Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis dann aber eines bereinigten Jahresergebnisses und eben auch die Ankündigung des Aktienrückkaufs. Das Ganze geht einher mit einer Kostenreduktion, einer Reduktion von Führungsebenen, bis 29 Prozesse mit KI modernisiert zu haben und gleichzeitig auch einem vermeldeten Margenrückgang, der nicht ganz unerheblich war. Und ansonsten natürlich der eigentliche Beschleuniger dieses Kursanstiegs, insbesondere so seit Mitte Juli, waren die aufkommenden und später dann auch bestätigten Übernahmegerüchte beziehungsweise die Gerüchte über ein anstehendes Übernahmeangebot. Ich sage ganz ehrlich, bei $60,50 würde Stripe in meinen Augen ein Schnäppchen machen. Ich bin ja eigentlich der Meinung, dass ich das Schnäppchen machen wollte und ich möchte ganz gerne vom Wiedererstarken dieses Unternehmens profitieren, wäre also entsprechend stinkig, wenn diese Aktie unterhalb von 80, eigentlich aber auch unterhalb von $100, da in irgendeinem Übernahmekampf über den Tisch geht. Aber da muss man dann einfach mal sagen, da ist man nicht Herr des Verfahrens. Trotzdem, PayPal bleibt eine günstige Aktie. Jetzt allerdings auch mit dem Zusatzrisiko, dass das Übernahmeangebot natürlich auch zurückgenommen werden kann und die Aktie sich dann wieder ohne eine solche Geldseite im Markt behaupten muss. Zweite Aktie, die sich seit dem 3.6. sehr gut bewertet hat, da hatte ich sie aber noch gar nicht aufgestockt. Richtig schön ist es, dass ich sie erst kürzlich aufgestockt habe, nämlich in der Sendung mit Jonathan Neuscheler und das ist hier die Shimano-Aktie. Da der Kauf von 24 Stück, also die Position deutlich ausgebaut, zu 92,80 durchgeführt. Und jetzt steht die Aktie auf einmal bei 111 €. Hintergrund auch hier neue Zahlen. Das Unternehmen hat die Jahresumsatzprognose sowohl fürs Fahrradsegment angehoben. Hier sind es 4,9%, die man mehr erwartet, obwohl der Umsatz und auch der operative Gewinn im ersten Halbjahr enttäuscht haben. Also da sieht man dann auch mal wieder, wie Börse funktioniert. Nicht so gute Zahlen im Ist gemeldet, aber die Perspektive positiver aussehen lassen. Von daher, hier lag es zu. Dann, der Jonathan hat ja auch schon angesprochen, dass man bei Shimano auch Angelausrüstung verkauft. Und die hat ganz gut performt. Der Umsatz mit Angelausrüstung stieg um 17,4%, der operative Gewinn sogar um 60%. Und last but not least, ein kleines Bonbon habe ich noch, mit Shimano-Schaltgruppen ausgestattete Fahrer haben 13 der 21 Etappen der Tour de France gewonnen. Also 50% Weltmarktanteil, knapp 2/3 Anteil bei den Etappensiegen auf der Tour de France. Es gibt schlechtere Werbung, es gibt ein bisschen Rückenwind für die Aktie, die aber trotzdem immer noch auf einer Jahressicht unter Wasser liegt. Und wenn man sich die Gesamtdarstellung dann mal anguckt, wie in der Darstellung der letzten 10 Jahre der Kurs eigentlich gelaufen ist, sieht man auch, da geht noch was. Außerdem, ich hatte es angesprochen, Fresenius auch kräftig im Plus, 23,8% Zuwachs seit dem 3.6. In Q1 stieg der Umsatz organisch um 5%, EBIT währungsbereinigt um 6% und das bereinigte Ergebnis je Aktie dann um 13%. Das waren dann Zahlen, die mal wieder den Kurs bestätigt haben. Da kam so ein bisschen Skepsis rein. Und von daher sind 50% des Kursrückgangs von 52 auf im Tief dann eben 35 Euro jetzt wieder aufgeholt. Und die Aktie notiert bei mir in der DAX-Positionierung mit 71% im Plus. Gekauft habe ich zu einem durchschnittlichen Kurs von knapp 26 Euro. Also 70% seit Kauf, 23,8% in den letzten Wochen. Das war die vierte Aktie, wenn ich richtig gezählt habe. Und die fünfte sehr stark performende Aktie mit 23,2% seit dem 3.6. war Novo Nordisk. Meine im privaten Depot immerhin drittgrößte Position. Also Nummer 2 ist PayPal, Nummer 3 ist Novo Nordisk und auf die Nummer 1 muss ich auch nochmal zu sprechen kommen. Das wird aber nicht so angenehm. Hier bei Novo Nordisk ist es so, dass die Quartalszahlen so ein bisschen verzerrt waren durch eine Auflösung einer US-Rückstellung. Also berichtet war es dann eben so, dass Umsatz und operativer Gewinn um 32 beziehungsweise 65% gestiegen sind. Aber wenn man das Ganze bereinigt, dann waren es eben 4 beziehungsweise 6%, was auch ganz schön ist. Auch auf Basis der Bewertungsebene, wo eine Novo ja mittlerweile angekommen ist. So, das insgesamt bereinigte Adipositas-Geschäft wuchs um insgesamt 22%. Und was jetzt gerade stärker in den Markt kommt, wenn man sich die letzten 6 Monate anschaut, wenn man sich die letzten 3 Monate anschaut, sieht es schon viel, viel freundlicher aus. Aber wir bleiben bei der Einjahresansicht. Hier ist es eben so, dass sich das Sentiment gedreht hat und das liegt ganz klar an der Wegovy-Tablette. Die entwickelte sich mit mehr als 200.000 wöchentlichen Verschreibungen schon bis Mitte April recht dynamisch. Und wenn man sich überlegt, könnt ihr euch ja selber fragen, bekommt ihr lieber eine Spritze oder nehmt ihr lieber eine Tablette? Ich gehe davon aus, dass 90% von euch sagen, dass sie die Tablette lieber haben als eine komische Spritze. Und von daher steht da eben ein entsprechender Umsatztreiber auch nochmal bereit, um Novo Nordisk dann wieder in die richtige Richtung zu verhelfen. Und nachdem ich jetzt meine Nummer 2 und meine Nummer 3 im privaten Depot genannt habe, wird es auch mal Zeit für die Nummer 1. Die hat sich dummerweise seit dem 3.6. auch an die Spitze gesetzt, dummerweise aber an die Spitze der Top-Verlierer. Denn auch im Echtgeld-TV-Depot ist Samsung enthalten über die entsprechenden Vorzugs-GDRs. Und ja, auf einer Jahresebene sieht es natürlich trotzdem weiterhin richtig toll aus. 165% Performance, 1453 Euro hat die Aktie zugelegt. Aber wenn man sich jetzt mal die letzten 3 Monate anguckt, dann beginnt man schon zu erahnen, dass irgendwas nicht so doll ist. Und der 2.6. war hier offensichtlich der Kurshöhepunkt. Ja, hier der 3.6. ist bei 3.250, hier sind es 3.232,50. Aber wie auch immer ich den Chart hier ziehe. Hier sind es 27,8%. Interessanterweise sind es bei mir noch, aber vielleicht hat die Aktie auch noch mal ein Stück weiter nachgegeben. Bei mir sind es in der Auswertung gewesen 26,4%. Ich liege zwar mit meiner Gesamtposition, wenn ich ein bisschen nach unten scrolle, 221% vorne, aber trotzdem ist sowas natürlich auch mal ein relativ deutlicher Schlag ins Kontor. Bei dem ich mich dann allerdings schon frage, warum dieses Unternehmen weiterhin so negativ gesehen wird. Denn selbst wenn sich der für 2026 prognostizierte Gewinn von Samsung nicht, wie ebenfalls prognostiziert, im Jahr 27 und 28 nochmal um etwa 40% erhöhen soll, wenn das nicht passiert, sondern wenn der sich halbieren würde von 47.000 koreanischen Won auf von mir aus 24.000 koreanischen Won, dann würde die Aktie auf aktueller Ebene immer noch mit einem 10er KGV notieren. Auf Basis einer 47.000er Gewinnschätzung für 26 reden wir hier von einem 4,5er KGV. Auf Basis der Gewinnschätzung für 27 und 28, wo es um etwa 67.000 koreanische Won im Schnitt geht, reden wir über ein 3,5er KGV auf Basis des auf 220.000 Won zurückgekommenen Kurses. Ich sage ganz ehrlich, ich raff das nicht. Ich verstehe das nicht, wie ein solches Unternehmen so günstig bewertet sein kann. Mir ist klar, dass hier vielleicht eine ganze Menge Fantasie drin ist. Aber nochmal, selbst wenn die Gewinne nur halb so hoch wie hier abgedruckt oder wie hier digital eingeblendet ausfallen würden, wäre das Unternehmen erschreckend günstig bewertet und hätte immer noch ein Wahnsinnskurspotenzial. Von daher, ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als es bei einer Samsung weiterhin hinzunehmen. Ich würde die Aktie ganz gerne irgendwann mal dann verkaufen, wenn sie in meinen Augen, naja, vielleicht nicht mal in der Variante mehr okay ist, sondern vielleicht auch mal ein bisschen überbewertet ist. Davon ist sie im Moment einfach um Längen entfernt. Anteil im privaten Depot liegt bei ungefähr 4,5, jetzt eher 4%, und ist damit in einer absoluten Wohlfühlgröße. Ein so großes, ein so günstiges Unternehmen, jetzt zu einem Viertel weniger als in der Kursspitze zu erhalten. Und ich hatte es ja damals eben auch schon gesagt, dass das bei dem Unternehmen eben leider Gottes dann auch mal passieren kann, dass die Aktie hier stärker nachgibt. Das hat sie jetzt getan. Ansonsten noch wirklich ganz kurz zum Abschluss, drei weitere Titel, die um 24,8, 23,7 und 17,2% verloren haben. 2G Energy, da geht Luft raus. Die Aktie war zu stark gelaufen. Wir hatten das hier auch in Sendungen schon thematisiert. Eine Palantir-Aktie, die mit 23,7% Kurs minus meinen Gewinn der Mini-Position auf 54% reduziert hat, bleibt weiterhin dramatisch zu teuer. Hier kann ich mal die entsprechenden Zahlen auch wieder einblenden. Und das 2030er KGV, auf Basis dessen sich von aktuellem Niveau der Umsatz nur versiebenfachen muss und der Gewinn nur verfünffachen, etwas versechsfachen ist. Also die Schätzungen, die dem Unternehmen hier zugetraut werden oder die Entwicklungen, die dem Unternehmen zugetraut werden, vielleicht kapiere ich das ein paar alles nicht. Also für Palantir bin ich definitiv der Falsche. Der Lars Thomsen hat damals gesagt, dass es ein unglaublich beeindruckendes Unternehmen ist. Ist es mit Sicherheit auch. Trotzdem ist es nur mit einer kleinen Gedenkposition und einem 50-prozentigen Kursplus im Depot. Aber hier ist es jetzt gerade um 23,7% in den letzten zwei Monaten gefallen. So, Energiekontor, da gab es im Grunde genommen eine Aussetzung von Aktienrückkäufen, die bei dem Unternehmen gekommen ist. 17,2% Kursminus in den letzten zwei Monaten. Und ansonsten gibt es zum Abschluss dieser Sendung nur noch eine Sache einzublenden, denn es ist jetzt 18.22 Uhr. Ihr seht schon, dass die MS eingeblendet ist. Und ihr habt vielleicht als extrem aufmerksam, von denen es ja immer ein paar Leute gibt, gesehen, dass ich gar keine Uhr trage, was daran liegt, dass meine Uhr jetzt zum zweiten Mal bei MS zur Revision ist. Und ich hoffe, dass sie die jetzt mal endlich so hinbekommen, dass sie läuft. Das scheint im Übrigen nicht das einzige Problem von MS zu sein, denn offensichtlich heute war es so, dass zu einem Zeitpunkt am Nachmittag, ne, wann war es? Heute Morgen Zahlen von MS rauskommen und hier schon in den Market Insights bei Scalable zu sehen, schwächer als erhofft das Ledergeschäft und vorsichtige Preiserhöhungen lassen die MS-Aktie trotz wieder anziehender Umsätze auf ein Tief seit Anfang 23 fallen. Also die MS-Aktie, die ich hier sehr, sehr regelmäßig und sehr, sehr konstant als zu teuer und auch als überteuert bezeichnet habe, bei 2000 wegen des Urkaufs vor zwei Jahren mal zugegriffen habe, ist jetzt auf einem Kursniveau, den ich irgendwann mal in den Raum gestellt habe. Nämlich bei 1500 kann man sich mal vorstellen, ein bisschen was reinzulegen. Und ich sage ganz ehrlich, ich finde die Aktie immer noch ambitioniert bewertet. Ich kenne die Zahlen und ich habe sie mir in der Tat nicht angeguckt. Ich weiß gar nicht, ob wir hier irgendwas zu den Zahlen nochmal genauer erfahren. Nee, wir sehen nur, dass der Erlös um 4,8% stieg, währungsbereinigt auf um 6,7 andersrum und dann von einem Wachstum vor allen Dingen in Nord- und Südamerika getragen wurde. Ich kann da jetzt gar nicht genau einsteigen, aber solche Sachen, wenn so eine Aktie dann mal 11% abgestraft wird nach einer Phase, wo sie ohnehin kein besonders gutes Jahr hatte mit einem Kursminus von 36 und wo sie ausgehend von ihrem erreichten Hoch bei 2738, so in der Relation, um knapp 50% jetzt gefallen ist, da sage ich dann doch mal, da stocke ich jetzt einfach mal diese Position in der Tat zum Ende dieser Sendung. Und das ist in der Tat die letzte Transaktion, um eine Aktie auf, sage diesen Preisabschlag, den nutze ich jetzt mal, um die Position hier zu verdoppeln. Und das war, glaube ich, auch der Kurswert, den ich damals beim Uhrenkauf so in den Raum gestellt habe. Bei einer anderen Sendung bin ich der Meinung, dass ich die 1500 auch mal gesagt habe. Aber auch bei 1500 in Unkenntnis der Zahlen muss man eben immer noch mal sagen, das bedeutet auf Basis des für 2027 erwarteten Gewinns ein Kursgewinnverhältnis von 30. Und von einer ganz rationalen Ebene muss man sich da eben trotzdem auch fragen, ich meine, die machen tolle Produkte. Also bis auf meine Uhr. Die machen tolle Produkte, die auch wahnsinnig nachgefragt sind. Aber ein 30er KGV für so ein Unternehmen, also ein bisschen schmerzen mich trotzdem. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, wie dieses Unternehmen am Kapitalmarkt auch gesucht wird, welche Befindlichkeiten und Begehrlichkeiten das auslöst. Es gab KGVs jenseits der 60. Da bin ich dann todsicher wieder draußen. Ich wäre eher schon wieder draußen, wenn das KGV mal wieder auf eine 50 geht. Das würde ich wieder für völlig crazy halten und dann entsprechend auch gerne verkaufen. Bei 30, glaube ich, kann man mal, 30er KGV bezogen auf 2027 erwartete Gewinne, da kann man mal was machen. Aber ob eine Hermes-Aktie in euer Depot Zugang findet, das entscheidet ihr. Eine Sache, die ihr nicht so richtig entscheiden könnt, wofür ihr an der einen oder anderen Stelle sorgen könnt, ist, was ihr für eure Gesundheit tut. Dabei wünsche ich euch wie immer vor allen Dingen gutes Gelingen. Denn wenn dieses Thema geklärt ist, dann macht Investieren auch noch viel, viel mehr Spaß. Von daher, bleibt gesund, bleibt oder seid dann investiert mit dem ein oder anderen Titel, der es in die heutige Sendung geschafft hat. Und seid vor allen Dingen beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es weitergeht. Wenn aus 422.000 Euro hoffentlich noch mehr wird. Tschüss aus Berlin und bis zum nächsten Mal.